Die Ukraine macht gute Miene zum bösen Spiel, allein damit man am Verhandlungstisch sitzt. So fasst mein heutiger Gast die Haltung der Ukraine gegenüber dem, was zwischen den USA und Russland dieser Tage passiert, zusammen. Wie das Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in der Ukraine aufgenommen wurde, wie die Stimmung im Land aktuell ist und wie man sich die eigene Zukunft vorstellt. Darüber spreche ich heute mit Thomas Beringer, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und bevor wir ins heutige Interview einsteigen, das ich mit Thomas Beringer vor dem Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Counterpart Sergei Lavrov in Saudi-Arabien aufgezeichnet habe, werfen wir noch einen Blick in die Welt. In der letzten Folge haben wir über Kolumbien gesprochen. Dort stockt aktuell der Friedensprozess zwischen der Regierung unter Präsident Petro und der Guerillagruppe ELN. Vor wenigen Tagen hat die ELN einen 72 Stunden anhaltenden bewaffneten Streik angekündigt. In der westlichen Region Chocó werden öffentliche Straßen blockiert und Schulen bleiben in den von der Guerilla kontrollierten Gebieten geschlossen. Die Guerilla nimmt die Bevölkerung der Region damit regelrecht in Geiselhaft. Sie gefährdet, so die Gouverneurin des Chocó, die Versorgung mit Lebensmitteln, Medizin und gesundheitlicher Versorgung. In Frankreich hat der Regierungschef François Bayrou das mittlerweile sechste Misstrauensvotum gegen ihn überstanden. Er ist erst seit Dezember im Amt. Das neueste Votum brachte die Sozialistische Partei ein, die Bayrou rassistische Sprache vorwarf. Der Premierminister hatte in einem Interview Folgendes gesagt, so übersetzt die FAZ Bayrou: Beiträge von Ausländern sind gut für die Bevölkerung, solange sie verhältnismäßig bleiben. Aber wenn man das Gefühl einer Überflutung bekommt, dass man sein Land, Lebensstil und Kultur nicht mehr erkennt, dann gibt es ein Gefühl der Zurückweisung. US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine vorgeworfen, sie habe den Krieg gegen Russland begonnen. Er fügt hinzu, das Land hätte den Krieg längst mit einem Deal beenden können. Trump bestand darauf, dass dies seine eigene Ansicht und nicht die Russlands sei. Die Tagesschau zitiert den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky: Für uns ist sehr wichtig, dass dieses Treffen und die Arbeit mit Amerika insgesamt konstruktiv ist, so der Präsident. Nur so könne ein stabiler Frieden für die Ukraine gewährleistet werden. Es handele sich um einen Krieg, Zitat, den wir in der Ukraine seit der ersten Sekunde beenden wollen, betonte Zelensky in einer Videoansprache. Und um die Ukraine geht es auch jetzt im Interview. Ich spreche mit Thomas Beringer, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Hallo in die Ukraine, Herr Beringer, und schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Hallo und guten Morgen, Herr Holl.
Herr Beringer, wir zwei hatten Anfang Dezember zuletzt miteinander über die Lage in der Ukraine gesprochen. Seitdem ist einiges passiert, das wir heute miteinander diskutieren wollen. Insbesondere natürlich die Ereignisse rund um die Münchner Sicherheitskonferenz und vor allen Dingen das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Zunächst aber möchte ich Sie gerne zitieren. Sie hatten in unserem letzten Gespräch gesagt, Sie glauben, der Konflikt sei nie lediglich ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine gewesen, sondern es ist ein Konflikt, der weit über Russland und die Ukraine hinausgehe. Wird das zurzeit wieder einmal vergessen?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich bleibe bei der Analyse, dass es Russland nicht um ein paar Quadratkilometer Territorium geht, sondern darum, eine erfolgreiche Ukraine, die sich nach Westen orientiert und damit ein Gegenmodell zu Russland selber wird, um das zu verhindern. Und deswegen, glaube ich auch, lässt sich dauerhaft der Konflikt eben nicht lediglich mit territorialen Zugeständnissen und einem Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft beilegen, weil die Orientierung der Ukraine nach Westen ist wesentlich mehr als nur die NATO.
Kommen wir aber auch einmal tatsächlich auf die NATO zu sprechen und auf einzelne NATO-Mitgliedstaaten, denn die Unterstützung für die Ukraine ist nach wie vor ungebrochen. Anfang des Jahres hat zum Beispiel Schweden den Ukrainern militärische Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Wie wichtig sind solche Hilfen für die Ukraine und ändert so etwas überhaupt militärisch noch etwas?
Ja, diese Hilfen sind wichtig. Sie ändern auch etwas. Auch Hilfen in kleineren Beträgen leisten ihren Beitrag. Jede zusätzlich gelieferte Abfangrakete rettet tatsächlich Leben an der Front. Ja. Und nicht nur dort, sondern auch mit Blick auf die Städte in der Ukraine, die nach wie vor und sogar in verstärktem Maße in den letzten Wochen und Monaten mit Raketen und Drohnen angegriffen werden. Auch dort fehlt es der Ukraine weiterhin an Abfangraketen, die sie braucht, um die Städte, um die Angriffe auf die Städte abzuwehren. Deswegen hilft jede Lieferung. Darüber hinaus trägt dann auch diese funktionierende Abwehr dazu bei, die Energieinfrastruktur zu schützen. Es war zwar ein unerwartet und ungewöhnlich milder Winter, sodass es bislang zu keinen größeren Stromabschaltungen oder Heizungsabschaltungen kam. Aber toi, 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 hoffentlich bleibt es so. Man braucht weiter die Abwehrmöglichkeiten, um eben diese Situation zu verhindern mit allen Folgen, die das hätte.
Und wo Sie die vielen Angriffe und auch die Energienetzwerke in der Ukraine ansprechen, vor wenigen Tagen gab es ja auch einen Angriff auf das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl, wo eine Drohne der Russen in diese Schutzhülle eingeschlagen hat und zu einem Brand geführt hat. Ich habe da Bilder im Netz gesehen. Also der Krieg ist nach wie vor heiß. Er betrifft nicht nur die Frontlinie, sondern wirklich das gesamte ukrainische Land. Blicken wir trotzdem mal auf die Frontlinie. Hat sich denn seit unserem letzten Gespräch etwas am Frontverlauf verändert? Gibt es da neue Entwicklungen in die eine oder in die andere Richtung?
Ja, es gab zunächst einmal Ende letzten Jahres eine Zeit, in der der russische Vormarsch tatsächlich sich beschleunigt hatte. Ich habe eine Statistik gesehen über die Anzahl der Quadratkilometer, die Russland pro Woche gewinnt. Und das nahm zunächst einmal steil zu. Also der Vormarsch ging immer schneller. Zu allerletzt sind meine Informationen, dass es sich wieder verlangsamt hätte, dass die Russen also nicht weiterkommen, dass das Momentum so allmählich wieder zurückgeht. Aber es gab wirklich in den letzten Monaten schnellere Vormärsche als sonst. Nach wie vor keinen großen Durchbruch der russischen Armee. Vor allen Dingen auch deshalb, weil auch die russischen Ressourcen nicht endlos sind. Und auch es Russland daran fehlt, an hinreichend Truppen, um so einen Vormarsch, einen kleinen Durchbruch zu unterfüttern und wirklich die Front zum Kollaps zu bringen. Aber trotzdem, sehr gut sah das nicht aus in der letzten Zeit. Jetzt zu allerletzt scheint aber das Momentum auf russischer Seite so langsam wieder zu schwinden.
Wenn ich mich an die ersten Tage und Wochen des Krieges zurückerinnere, da hat man ja wirklich gebannt auf die verschiedensten Karten, die man im Netz gefunden hat, geblickt, wo ist jetzt der Frontverlauf, welche Truppen stehen wo und machen wo welche Durchbrüche auf egal welcher Seite. Das Interesse ist zum einen geschwunden, weil sich wenig bewegt, wie Sie jetzt auch sagen. Und ja. Wenn, dann ist es immer noch relativ langsam, auch wenn es dann mal auf der einen oder anderen Seite Fortschritte gibt. Und deshalb schielen alle auch so langsam irgendwie auf einen Frieden, weil sich eben an der Front wenig tut und man wahrscheinlich diesen Krieg auch gar nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Wie ist denn die Stimmung im Land selbst? Also wollen die Menschen jetzt lieber einen schnellen Frieden um jeden Preis oder ist man allein gegenüber jedem Versuch, überhaupt einen Frieden zu schließen, grundsätzlich skeptisch, weil man einfach dem Gegner nicht traut?
Letzteres ist man natürlich nach wie vor. Trotzdem gibt es eine zunehmende Kriegsmüdigkeit. Es gibt Umfragen, die auch diese Frage stellen. Wären Sie bereit, territoriale Zugeständnisse für einen Frieden in Kauf zu nehmen? Der Anteil der Menschen, die das sagen, nimmt zu. Es ist immer noch keine Mehrheit, aber er nimmt schon deutlich, deutlich erkennbar zu. Aber wie immer bei Umfragen ist das auch nur ein Teil der Wahrheit. Vor allen Dingen ist es ein Durchschnitt. Man muss auch sehen, dass es natürlich auch in der Ukraine zu solchen Fragen ganz unterschiedliche Meinungen gibt, wie es sie auch bei uns gäbe zu solchen Themen. Es gibt die einen, die an der Front kämpfen, die weiterkämpfen wollen. Es gibt die anderen, die eher bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Das hängt auch ein bisschen mit der persönlichen Situation zusammen, mit der politischen Einstellung, mit der Betroffenheit, ob man zum Beispiel selber aus einem der von Russland besetzten Gebiete kommt. Aber und das nehmen wir, glaube ich, zu wenig wahr in Deutschland. Die innenpolitische Auseinandersetzung um genau diese Fragen, die wird schon härter. Es ist in der ukrainischen Politik tatsächlich auch da eine Diskussion darüber entbrannt. Und eine Sache ist in den letzten Tagen passiert, die in den Medien hier relativ wenig vorkam, nämlich die Sanktionen gegen den ehemaligen Präsidenten und Oppositionsführer Poroschenko, der beschuldigt wird, gemeinsam mit einigen Oligarchen vor 10, 15 Jahren, als er Außenminister war, irgendwelche russlandfreundlichen Dinge getan zu haben. Das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und nicht wirklich valide. Das sagen auch viele neutrale Beobachter in der Ukraine. Aber man sieht so ein bisschen, das Klima wird rauer. Man bereitet sich auf die Situation vor, möglicherweise einen schlechten Frieden zu bekommen, mit allen innenpolitischen Folgen, die das dann hätte. Wenn Zelensky einen schlechten Frieden unterschreibt, dann kriegt er Ärger, dann wird er auch nicht wiedergewählt. Und das dreut so allmählich am Horizont, diese Auseinandersetzung. Weil es eben unterschiedliche Auffassungen gibt zu der Frage, welcher Frieden geschlossen werden darf und welcher nicht.
Das heißt trotzdem, es wird darüber diskutiert, was könnte sein, wie könnte ein Frieden aussehen und welche Konsequenzen hat das dann natürlich dann auch innenpolitisch, so wie Sie es sagen.
Ja, klar. Ja.
Jetzt hatte ich es ja vorhin schon erwähnt und das hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Der US-Präsident Donald Trump, der sich ja stets für seine Beziehungen zu Russland rühmt, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei mal dahingestellt, hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Wie wurde denn dieses Telefonat in der Ukraine aufgenommen? Was für Reaktionen haben Sie vor Ort mitbekommen?
Zwiespältig. Einerseits findet das natürlich keiner richtig, zumal die Tatsache, dass viele Positionen, mit denen man in eine Verhandlung hätte gehen müssen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, von vornherein geräumt wurden. Der Verzicht auf Territorien wurde gleich zugestanden, die NATO-Mitgliedschaft wurde gleich abgeräumt. Aber auch die Tonalität dieses Gespräches ist natürlich auch ein Abräumen von Positionen. Dass man überhaupt miteinander widerspricht und das auch in einem freundlichen Ton tut, das ist natürlich bedauert worden, obwohl es inhaltlich nicht so wahnsinnig überrascht hat. Natürlich rechnet keiner mehr in der Ukraine damit, das gesamte Gebiet militärisch zurückzuerobern. Und dass es mit der NATO-Mitgliedschaft schwierig wird, wissen wir auch schon länger. Aber gleich diese Positionen zu räumen, ist schwierig. Andererseits sieht insbesondere die Regierung und Präsident Zelensky, dass er nun einmal jetzt mit Trump arbeiten muss, dass es keinen Sinn hat, sich zu sperren. Und deshalb macht die Regierung deutlich erkennbar gute Miene zum bösen Spiel und versucht, mit der neuen amerikanischen Administration im Gespräch zu bleiben, allein schon, damit man am Verhandlungstisch sitzt.
Das ist jetzt die ukrainische Perspektive. Blicken wir mal auf die Perspektive Europas, auf dieses Telefonat. Wenn wir auf die europäischen Länder und die NATO blicken, dann war, denke ich, jedem Land klar, dass das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, langfristig einfach zu niedrig ist. Europa muss militärisch mehr machen, insbesondere auch die NATO-Mitglieder. Das war jedem klar, denke ich. Aber was genau hat an dem Telefonat Trumps und an den Aussagen in Bezug auf Europas Aufgaben und dem angekündigten Rückzug auch der Amerikaner aus europäischen Angelegenheiten dann doch geschockt?
Ich glaube, was am meisten geschockt hat, war die Geschwindigkeit. Mhm. Das ist etwas, was wir alle nicht erwartet haben, dass es so schnell passieren würde. Das Tempo, mit dem Donald Trump, und das gilt ja nicht nur für die Ukraine-Politik, sondern das gilt ja auch für viele andere Politikfelder, das Tempo, mit dem er alles umkrempelt, das ist das Neue. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die wir uns wirklich einstellen müssen. Das ist auch eine Sache, die wir in der Ukraine schon länger beobachten, weil auch Krieg generell mit einem anderen Tempo passiert, als Politik normalerweise vorlegt. Ich glaube, das ist der Grund für den Schock, dass es sofort passiert und dass die Verhandlungen in den nächsten Tagen starten und dass keine Zeit bleibt, alles nochmal in Ruhe abzuwägen. Und auf dieses Tempo müssen wir uns, glaube ich, einstellen.
Dieses Tempo suggeriert aber auch so ein bisschen, wenn man sich die Meldungen der letzten Tage anguckt, dass der Krieg in 2 Wochen vorbei sein kann, wenn Trump und Putin sich einigen. Das ist das Gefühl, das man bekommt. Heute Morgen hat die FAZ geschrieben, dass Trumps Außenminister Marco Rubio aber zu Recht darauf hinweist, dass der Weg allein zu einem Waffenstillstand lang ist. Also laut FAZ hat Rubio 2 Bedingungen dafür genannt, die durchaus im Sinne Europas sind, so die FAZ. Aber jeden Verhandlungsprozess mit Moskau schwerer machen. Also es wäre erstens, der Konflikt muss dauerhaft beigelegt werden und zweitens, die ukrainische Souveränität müsse geschützt werden. Sind diese beiden Punkte, sind die Ihrer Meinung nach überhaupt mit Putin machbar? Oder glaubt man in der Ukraine daran, dass die mit Putin überhaupt machbar sind?
Eher nein, das ist ja die große Frage, wie schützt man diese Souveränität? Wenn man sie dadurch zu schützen glaubt, dass man eine vertragliche Zusicherung von Herrn Putin erhält, dass jetzt die Souveränität gelte, ja gut, solche Verträge gibt es schon Dutzende, ich übertreibe jetzt etwas, aber das hat Putin schon oft unterschrieben und sich nicht dran gehalten. Das ist die Frage, wie man diese Souveränität schützt. Und die dauerhafte Konfliktbeilegung, ich glaube, das ist durchaus auch in Putins, nicht in Putins Sinne, sondern ein Punkt, auf dem Putin insistiert. Es gab schon länger die Nachricht, dass zunächst mal ein Waffenstillstand ohne Konfliktlösung mit Russland nicht zu machen sei. Russland ist ja militärisch gerade am längeren Hebel. Und damit Russland aufhört zu kämpfen und den Krieg weiterzuführen, muss man aus russischer Sicht ihnen etwas bieten. Und das ist eben sind halt eben dauerhafte Zugeständnisse. Deswegen der Ansatz, erstmal Waffenstillstand und dann reden wir. Ich glaube, dorthin zu kommen, scheitert an Russland. Mhm. Und deswegen passt diese Aussage. Die Frage ist nur, was das dann für Zugeständnisse sind. Und ob sie vor allen Dingen geeignet sind, einen nachhaltigen Frieden tatsächlich zu bringen oder ob sie nur auf dem Papier stehen.
Wenn wir denn über die Idee eines Friedens dann tatsächlich auch einmal diskutieren, und da sind ja schon einige Vorschläge in den Raum gestellt worden, was passieren muss, damit ein Frieden wirklich hält. Die Amerikaner in Person von Donald Trump sagt, naja, Frieden wollen wir auf jeden Fall haben und die Ukraine muss dafür einfach Territorium abgeben. Was heißt das denn aber langfristig? Und anders gefragt, was gibt denn Russland dafür? Einfach nur, dass sie aufhören zu kämpfen? Reicht das schon?
Naja, ich glaube, alles Vertragliche, was Russland darüber hinaus noch geben könnte, ist nicht verlässlich. Und entscheidend wird deshalb sein, ja, territoriale Zugeständnisse, aber gibt es darüber hinaus Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die so stark sind, dass die Ukraine ihren Weg nach Westen fortsetzen kann und dass die Menschen das auch glauben, dass die Menschen wieder in der Ukraine investieren, dass Menschen in die Ukraine zurückgehen, dass Menschen nicht noch mehr aus der Ukraine auswandern. Es muss eine glaubwürdige Fortsetzung des Weges nach Europa geben, damit sich das Land gut entwickelt. Und das muss abgesichert sein. Es muss sichergestellt sein, dass Russland nicht in kurzer Zeit wieder vertragsbrüchig wird, wie in der Vergangenheit schon häufiger, und einfach weiterführt den Krieg. Und da ist die Frage, wie man solche Sicherheitsgarantien installieren kann, wie wir zunehmend hören, eben unterhalb der NATO-Mitgliedschaft. Die NATO-Mitgliedschaft wäre die beste Sicherheitsgarantie in dieser Richtung, ohne Frage. Um ein Land in die NATO aufzunehmen, benötigt man aber Einstimmigkeit aller NATO-Mitglieder. Und wenn ein Land, wie jetzt geschehen, schon sagt, dass das nicht möglich ist, muss man andere Sicherheitsgarantien unterhalb der NATO-Mitgliedschaft finden. Darum geht's.
Über den Weg nach Westen und eben auch die NATO-Mitgliedschaft will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Vorher aber der Punkt der Sicherheitsgarantien. Es wird ja bereits über Friedenstruppen in der Ukraine diskutiert, die dort stationiert werden sollen. Keir Starmer, der britische Premierminister, hat sein Land schon bereit dafür erklärt, Truppen zu entsenden. Schweden will ebenfalls mitmachen. Und auch die Polen haben grundsätzlich Zustimmung zu dieser Idee gegeben. Wird das funktionieren können und für einen Frieden sorgen in der Ukraine? Also ist das ein realistisches Szenario, dass wir demnächst europäische Truppen in der Ukraine haben?
Ob es funktionieren wird, hängt davon ab, ob diese Truppen hinreichend stark sind, um eine funktionierende Abschreckung gegenüber Russland auszuüben. Das ist der Punkt. Und ob das gelingt oder nicht, hängt von sehr vielen Faktoren ab in Europa. Ich glaube, es wäre zu früh, da jetzt Prognosen anzustellen. Wichtig ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und nachdenkt, wie solche Sicherheitsgarantien sinnvoll installiert werden können.
Dann Die Frage nach dem Weg zum Westen. Die Ukraine soll, Sie haben es ja schon gesagt, ihre Ambition, Mitglied der NATO zu werden, für einen Frieden aufgeben. So hat es zumindest Donald Trump mehr oder weniger formuliert. Das wäre aber auch ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und die Selbstbestimmung der Länder, einem Land das zu untersagen, überhaupt ein Bündnis nicht beizutreten. Also klar, es ist eine andere Frage, ob die USA dann dem zustimmen oder nicht. Aber von vornherein zu sagen, nee, das kommt gar nicht erst in die Tüte. Wenn das Teil eines möglichen Friedensabkommens wird, wird damit im Prinzip auch das Völkerrecht ein bisschen zu Grabe getragen.
Ja, also man kann das so sehen. Natürlich hat kein Land das Recht oder einen Rechtsanspruch oder einen völkerrechtlichen Anspruch auf eine Mitgliedschaft in einem bestimmten Bündnis. Das kann das Bündnis schon noch selber entscheiden, wen es aufnimmt oder nicht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht in erster Linie ein völkerrechtliches Problem, sondern ein Problem, welche Signale der Westen setzt und welche Anziehungskraft er ausübt und welche Überzeugungskraft wir haben mit unseren Werten und Zielen in der Welt, wenn wir sie selbst nicht einhalten und eben einem Land, das den Wunsch hat, zum Westen dazuzugehören, dessen Menschen in Freiheit leben wollen und mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass man sie in einer Situation belässt, in der sie das nicht dauerhaft halten können, wegen eines aggressiven Nachbarn. Das ist natürlich eine Sache, die unsere Glaubwürdigkeit in der Welt erheblich beschädigt. Weniger völkerrechtlich, sondern eher wertbezogen.
Verstehe. Letzte Frage. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass allein die Frage nach, geben wir ukrainisches Territorium ab im Falle eines Friedensabkommens oder nicht, sehr kontrovers diskutiert wird innerhalb der Ukraine. Wie wird denn insgesamt die Zukunft der Ukraine im Land selbst diskutiert? Welche Punkte stehen dabei im Vordergrund, die bei uns in Europa vielleicht gar nicht so sehr im Fokus stehen und jetzt auch in der aktuellen Debatte so ein bisschen unter den Tisch fallen?
Ja, also wie gesagt, es wird sehr unterschiedlich diskutiert. Es gibt eine innenpolitische Diskussion, gerade auch mit Blick auf die besetzten Gebiete. Kann man die einfach aufgeben? Was ist mit den Menschen, die daherkommen? Auf der anderen Seite, viele Menschen, die aus den besetzten Gebieten sind geflüchtet nach Westeuropa. Kommen die dort wieder hin, wenn man das zurückerobert, oder bleiben die zum Beispiel in Deutschland oder in Polen, den beiden größten Aufnahmeländern? Und das bringt mich zu den Punkten, die Sie ansprechen, die wir hier vielleicht zu wenig im Fokus haben. Und das ist vor allen Dingen der Faktor Demografie. Die Ukraine hatte zu Beginn bei ihrer Unabhängigkeit 1991 51 Millionen Einwohner. Jetzt befinden sich auf dem von der Ukraine kontrollierten Territorium des Landes noch 32 Millionen. Und von denen sind ganz viele Binnenvertriebene. Das heißt, wir haben eine riesige Umwälzung in der Bevölkerung. Wir haben schon nicht erst seit Beginn des Krieges einen hohen Anteil von Ukrainern, die im Laufe der Jahre ausgewandert sind. Und wir haben eine katastrophale demografische Situation mit einer sehr niedrigen Geburtenrate, die auch zum Rückgang der Bevölkerung beiträgt. Es wird also darauf ankommen, einen wie auch immer gearteten Frieden so abzusichern, dass nicht noch mehr Menschen das Land verlassen, dass Menschen ins Land zurückkommen, dass Investitionen erfolgen, und dass auf diese Weise auch die Europäische Union sozusagen ein stabiles, hoffentlich dann Mitgliedsland, bis dahin ein stabiles Nachbarland hat. Das ist auch in unserem europäischen Interesse. Ein Land, in dem der Letzte das nicht ausmacht, das kann keiner wollen.
Vielen, vielen Dank für den Einblick in die Ukraine, Herr Beringer. Wir werden ja die Friedensverhandlungen, in Anführungszeichen, die ja aktuell vorbereitet werden zwischen den USA und Russland, weiter verfolgen und dann sicherlich auch nochmal die ukrainische Perspektive mit ins Gespräch bringen. Herzlichen Dank nach Kiew und alles Gute Ihnen.
Ich danke ebenso.